Das kann man jetzt auch cool finden und witzig, und aber da weiß ich zum Beispiel, dass solche Sachen auch jetzt nicht bei allen so in der Führungsetage beim FC Bayern nur positiv angekommen sind.
Ja, zu Beginn ist man erstmal natürlich euphorisch und freut sich, dass so ein Club in dem Format, in dem Weltformat, an einen denkt.
Ich glaube, der hat mehr Titel gewonnen in seinem Leben, als ich Unterhosen oder Poloshirts im Schrank habe.
Vielleicht mal ein Top-Talent weniger und vielleicht mal einen Worker mehr.
Das tut weh, und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird.
Das ist Julian Nagelsmann, The Youngest One. Ein Podcast von T-Online und Watson.
Wir sind eure Hosts, Nico Stübner
und Lukas Grybowski.
Willkommen zu Folge 4. Ein Traum wird wahr.
Der 7. Juni 2021 ist der große Tag von Julian Nagelsmann.
Herzlich willkommen Ihnen allen in der Allianz Arena von München. Der FC Bayern freut sich sehr, heute seinen neuen Trainer Julian Nagelsmann begrüßen zu dürfen an der Seite des neuen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Servus meine Herren, und ganz besonders natürlich Servus Julian.
Vor 10 Jahren noch Trainer der U17 in Hoffenheim, jetzt ist er Chefcoach des FC Bayern, seinem Lieblingsclub. Mit 33 Jahren ist er sogar jünger als einige Profis. Und wieder fallen ein paar Rekorde.
25 Millionen Euro bezahlt der FC Bayern als Ablösesumme an RB Leipzig. Noch nie hat ein Trainer weltweit mehr Geld gekostet. Außerdem ist er der erste Bayern-Trainer, der einen Vertrag über 5 Jahre erhält.
Einer ist davon richtig überrascht: Alexander Schmidt. Aber nicht, weil der Wechsel jetzt stattfindet, sondern vielmehr, weil Julian Nagelsmann ihm eine wichtige Information jahrelang vorenthalten hat.
Ich habe bloß nicht gewusst, dass er Bayern-Fan ist. Das hat er mir immer verheimlicht.
Echt?
Ja, immer. Immer. Er hat nie was gesagt, dass er Bayern-Fan ist. Okay. Das habe ich im Nachhinein gehört, gell, aber das gibt's ja nicht. Aber er hat ja gewusst, aus wichtigem Grund halt, 1860 und Bayern, das ist halt sehr schwer. Es ist halt so, in München bist du entweder blau oder rot. Ich bin halt leider blau.
Ein Fan sitzt jetzt auf der Bank des Clubs. Der FC Bayern ist für Julian Nagelsmann eine Herzensangelegenheit. Und dass er mal Spieler und Trainer beim Erzrivalen 1860 war, völlig egal. Er ist das Trainertalent in Europa. In München ist die Euphorie riesig. Und das ist auch dringend notwendig, denn der Haussegen beim FC Bayern hängt gewaltig schief.
Um das zu verstehen, müssen wir noch mal ein Jahr zurückgehen.
Der 23. August 2020, ein historischer. Der Champions League-Sieger heißt Bayern München.
Der FC Bayern erlebt das erfolgreichste Jahr seiner Geschichte. Unter Hansi Flick wird man deutscher Meister und gewinnt den DFB-Pokal. Doch was wirklich in Erinnerung bleibt, ist die Champions League-Saison. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Sieger in einem Miniturnier in Lissabon ausgespielt.
Die Bayern treffen im Finale auf Paris Saint-Germain. Jan Platte kommentiert die entscheidende Szene bei The Zone.
Kimmich. Ja, der Ball ist gut. Und der ist drin, die Bayern führen. Kingsley Coman gegen seinen Ex-Club.
Der FC Bayern ist die unangefochtene Nummer 1 im Weltfußball. Er gewinnt noch den deutschen Supercup, den europäischen Supercup und die Club-WM. Fußball-Deutschland schwärmt über die Sextupel-Bayern.
Aber wie es in München nun mal so ist, hält die Euphorie nicht lange an. Innerhalb des Clubs kriselt es gewaltig. Die Bayern fliegen im Januar im Pokal gegen Kiel raus, und in der Champions League ist schon im Viertelfinale gegen Paris Schluss. Vor allem zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic kracht es gewaltig.
Und auch von außen wird Unruhe in den Club getragen. Die deutsche Nationalmannschaft sucht einen Nachfolger für Joachim Löw. Und Erfolgstrainer Hansi Flick ist der Wunschkandidat. Unser T-Online-Bayern-Reporter Julian Buhl erinnert sich ganz genau an die Situation.
Dann kam eben auch dieses Werben vom DFB um Hansi Flick immer mehr ins Spiel. In der zweiten Saisonhälfte war das eigentlich das Thema, was ja fast alles immer überlagert hat. Und man hat auch schon deutlich gespürt, dass Hansi Flick da auch immer genervter davon war, weil er sich auch immer gewunden hat. Die Fragen nach seiner Zukunft kamen natürlich Woche für Woche, und er hat immer genervter so gefühlt reagiert und versucht, das Thema noch irgendwie klein zu halten, abzumoderieren, aber auch nie natürlich sagen wollen und können, dass das jetzt gar kein Thema für ihn ist.
Im April nehmen die Spekulationen ein Ende.
Das schwelt ja die ganze Zeit schon so ein bisschen und Nagelsmann war natürlich auch schon sehr begehrt und dann ploppten auch immer mal wieder Interesse großer Vereine auf und die Dynamik kam ja dann rein, weil klar war, dass Flick bei Bayern nicht weitermachen möchte.
Und Bildreporterin Yvonne Gabriel nimmt es hier schon vorweg. Hansi Flick bittet den FC Bayern um eine Auflösung seines Vertrags. Und für die Bayern-Bosse ist klar, dass Julian Nagelsmann die Nummer-1-Lösung als Nachfolger ist. Aber der ist noch relativ skeptisch. Das erzählt er zumindest später im vereinseigenen Podcast.
Zu Beginn ist man erstmal natürlich euphorisch und freut sich, dass so ein Club in dem Format, in dem Weltformat an einen denkt. Aber gleich im nächsten Augenblick ist schon so, dass du natürlich überlegst, wie kannst du Dinge angehen, wenn du jetzt wie ich keine Klausel hast und schon noch längerfristigen Vertrag bei deinem Club, dann ist die Wahrscheinlichkeit erstmal relativ gering. Sprich, die Euphorie wird dann relativ schnell durch die Sachlichkeit des Vertrages und der Situation einfach gebremst. Und dann gehst du in dich, hast natürlich auch deine Familie, deinen Berater, mit dem du dann schnell auch irgendwie Rücksprache hältst, was so die nächsten Schritte sein können. Bei mir war der nächste Schritt eigentlich direkt am nächsten Tag mit Olli Münzler auf einen Termin zu machen und einfach ein Gespräch zu führen, dass da Interesse besteht und dass es unter Umständen sein kann, dass es konkreter wird.
Eigentlich ist die Ausgangssituation klar. Umso überraschter ist Julian Nagelsmann, wie das Gespräch läuft.
Die Gespräche haben stattgefunden und die liefen tatsächlich anders, als ich es erwartet hatte, ein bisschen offener. Ich habe gedacht, dass da relativ schnell der Riegel vorgeschoben wird. Sprich, die Euphorie war im Gespräch zu Beginn nicht ganz so groß, als ich dann den Raum wieder verlassen habe, schon ein bisschen größer.
Die Euphorie von Julian Nagelsmann wächst, denn es gibt eine ungeschriebene Abmachung per Handschlag zwischen ihm und Oliver Minzlaff. Aber die führt im RB-Kosmos zu einigen Unstimmigkeiten. Das erzählt uns Yvonne Gabriel.
Auch mit Nagelsmann, da gibt es ja unterschiedliche Versionen damals, aber Olli Minzlaff hat ja immer gesagt, es war ganz klar besprochen, per Handschlag, wenn die Bayern kommen, darf Julian Nagelsmann gehen. Ralf Rangnick sagt bis heute, er hätte Julian Nagelsmann nicht gehen lassen, solange es ja auch keine Ausstiegsklausel gab. Aber man musste ihn damals, um Wort zu halten, und das hat Oliver Minzlaff bei so Sachen immer gemacht, musste man ihn gehen lassen.
Zwischen den Clubs wird verhandelt und Julian Nagelsmann hängt in der Luft. Er wartet zu Hause in Leipzig ungeduldig auf ein Signal.
Und dann irgendwann habe ich zu meiner Frau gesagt, ich muss jetzt mal raus, ich muss spazieren gehen, bin im Park gegangen und eine Viertelstunde später kam dann die Bestätigung von beiden Seiten und dann habe ich schon mal so durch den Clara Zetkin Park geschrien und die Leute haben dann schon ein bisschen seltsam geguckt. Die kannten mich natürlich auch, die meisten da, die diesen Schrei gehört haben und haben dann vielleicht ein, zwei Wochen später auch erfahren oder interpretieren können, warum ich vielleicht an dem Abend ausnahmsweise mal laut in dem öffentlichen Park geschrien habe.
Laute Schreie, die werden von Julian Nagelsmann auch künftig auf dem Trainingsplatz in München zu hören sein. Unser Bayern-Reporter Julian Buhl fasst die Situation einmal kurz zusammen.
Und ja, war ein spannendes Projekt, was da dann begonnen hat, weil er einfach ja als so der kommende deutsche Trainer damals schon galt, jung, innovativ. Viele Ideen, wurde mit Spannung erwartet, was da in München dann kommen sollte.
Aber es gibt eben auch die Leute, die Bedenken äußern. Einer davon ist unser T-Online-Kolumnist Stefan Effenberg.
War mit Sicherheit keine einfache Zeit, weder für das Team, noch für die Verantwortlichen, noch für Nagelsmann. Und wenn du so erfolgreich warst wie unter Flick, dann ist es immer schwierig für einen Trainer, weil du wirst daran gemessen. So wie in Dortmund, sage ich jetzt mal, jeder Trainer nach wie vor an Klopp gemessen wird. Das ist eine Bürde, das ist eine große Herausforderung und auch nicht einfach.
Aber Herausforderungen hin oder her, das ist erstmal völlig egal. Die Stimmung passt. Das spürt auch unser Bayern-Reporter im Umfeld.
Dieses Negative, diese von der Stimmung her, was sich unter Flick über Monate da entwickelt hat, das war plötzlich weg. Also mit Nagelsmann, das war wie so ein bisschen eine Befreiung, eine Aufbruchsstimmung und dafür hat er natürlich auch als Typ gesorgt, mit dem, für das er steht und mit dem Fußball, den er spielen lässt, mit den jungen, frischen Ideen, für die er steht. Und da ist der Hansi Flick ist ja schon, würde ich jetzt mal sagen, ein Trainer noch der alten Schule eher. Und Julian Nagelsmann steht da ganz klar für das Moderne.
Wir sind wieder im Juni 2021. Der Presseraum bei seiner Vorstellung ist quasi leer. Das liegt aber nicht daran, dass sich niemand für Julian Nagelsmann und den FC Bayern interessiert. In der Corona-Zeit finden die Presserunden nur digital statt.
Hasan Salihamidžić, Oliver Kahn und Julian Nagelsmann kommen mit Masken auf die Bühne. Der neue Trainer hat sich für eine schlichte Kleidung entschieden. Schwarzer Rollkragenpulli, schwarzes Jackett, schwarze Hose. Aber er strahlt.
Die Aufgabe als Bayern-Trainer ist ohnehin keine einfache. Mit seinen ersten Sätzen erhöht Sportboss Salihamidžić allerdings ungewollt den Druck auf Julian Nagelsmann.
Wir haben mit dem 5-Jahres-Vertrag ein Statement auch gesetzt. Wir wollen, dass Julian hier eine neue Ära anfängt.
Eine Ära beim FC Bayern beginnen. Daran sind schon viele große Trainer gescheitert. Man erinnert sich nur an Carlo Ancelotti, Jürgen Klinsmann, Felix Magath. Julian Nagelsmann geht diese Aufgabe demütig an. Aber er verstellt sich auch nicht.
Für ein Jahr wäre ich auch nicht gekommen. Nein, Spaß beiseite. War nur ein Witz. Natürlich bedeutet einem das viel. Das sind Vorschusslorbeeren und natürlich dann schon auch eine Situation, der ich gerecht werden möchte. Einen 5-Jahres-Vertrag zu kriegen, bedeutet auch, dass man sich erhofft, dass ich nicht nur kurzfristig Erfolg weiterführen kann, die Spieler weiter auf ihrem herausragenden Weg begleiten kann, sodass ich es auch ein bisschen länger hinkriege und dem möchte ich gerecht werden. Aber es wird nicht so sein, wie vielleicht zu Beginn meiner Karriere, dass ich jetzt 7-mal im Spiel die Grundordnung wechsle. Man muss immer auch so ein bisschen die Spielerqualität sehen, die ich jetzt trainiere und die ich dann vielleicht, die auch gut war, aber trotzdem auf einem anderen Niveau. Ich glaube, das wird jeder Hoffenheim-Spieler verstehen, die ich vielleicht zu Beginn meiner Trainerkarriere hatte. Ich bin schon ein emotionaler Trainer, aber ich kann mich jetzt als Mensch auch nicht komplett verstellen. Ich bin einfach so und ich glaube, das wussten auch alle Verantwortlichen, das wissen auch die Spieler. Es wird natürlich in der Kommunikation mit den Spielern schon mal thematisiert werden, dass ich dann auch mal im Training ein bisschen lauter bin, was aber nie mit dem Mensch zu tun hat, sondern mir geht es um die Sache, um die Entwicklung des einzelnen Spielers, dass wir einfach einen guten Fußball spielen, dass wir erfolgreich sind und da gehört es manchmal dazu. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass ich jetzt 90 Minuten wie ein Rumpelstilzchen an der Linie stehe, aber ich werde jetzt mich auch nicht gänzlich ändern.
Julian Nagelsmann sendet klare Botschaften. Medienberater Holger Schmidt fällt aber noch eine andere Sache auf.
Es fällt auf, dass er professioneller ist, also er nickt gar nicht mehr, wenn man sich das tatsächlich anguckt, von der ersten Hoffenheim-PK zu der ersten Bayern-PK. Ein riesiger Unterschied, er war auch viel vorsichtiger in seinen Ansagen als in Hoffenheim. Also wo er in Hoffenheim gesagt hat, wir wollen besser Fußball spielen, sagt er nun, ich werde jetzt hier nicht alles auf den Kopf stellen. Aber was mir aufgefallen ist, und da bin ich nicht ganz sicher, ob es am FC Bayern liegt oder an dieser seltsamen Situation der Corona-PK, er war sehr ernst, er hat super ernst geschaut, er hat kaum gelächelt, er hat extrem schnell gesprochen. Das war in dem Fall wohl seine Aufgeregtheit.
Und die Corona-Situation macht das Ganze nicht einfacher. Eine große Stärke kann er nicht ausspielen.
Und ihm fehlte, glaube ich, ganz extrem der Kontakt. Das ist jemand, der auch in so einen Raum kommt und dann so ein bisschen mit den Leuten spielt. Das hat ihm dort ganz sicher gefehlt. Aber insgesamt hat er das gut gemacht. Er war extrem bescheiden, extrem vorsichtig, auch beim Mitspracherecht, welche Spieler kommen. Er hat kaum Witze gemacht, außer dem einen, für ein Jahr wäre ich nicht gekommen, den hat er dann auch sofort aufgelöst. Also er war schon sehr vorsichtig, sehr ernst und er hat schon gemerkt, dass das für ihn vielleicht sogar der größere Schritt ist oder der Schritt, mit dem er sich mehr beschäftigt hat, als der Schritt in Hoffenheim überhaupt Profi und Bundesliga-Trainer zu werden.
Ein 5-Jahres-Vertrag und eine Ablöse von 25 Millionen Euro. Das ist im Fußball nicht alltäglich und genau deshalb gehen die Expertenmeinungen extrem auseinander.
Michael Reschke versteht eine Diskussion um das Thema überhaupt nicht.
Wenn ich Verantwortlicher vom FC Bayern München gewesen wäre, ich hätte dieses Geld immer investiert in diesen Trainer, ne, weil ich damals davon ausgegangen bin, dass das eine Verbindung sein wird, die über Jahre hinweg Bestand hat. Und der Trainer ist nun mal am Ende des Tages der wichtigste Angestellte innerhalb eines Clubs und maßgeblich verantwortlich für den Erfolg. Und für mich war völlig klar, Julian Nagelsmann ist für Bayern München eine absolute Top-Lösung.
Stefan Effenberg hält zumindest die Vertragsdauer für fraglich.
Mit den ganzen Klauseln, die es heutzutage gibt, die ich glaube in dem Vertrag nicht so detailliert drin standen, macht das bei einem jungen Trainer auf jeden Fall Sinn. Aber wenn man die Haltbarkeit eines Trainers sieht, ich weiß nicht, der liegt wahrscheinlich im Schnitt bei 2 Jahren, 2,5, wenn überhaupt, ist ein 5-Jahres-Vertrag dann doch eher untypisch.
Für unseren Bayern-Reporter Julian Buhl ist es ein Fehler mit Ansage.
Dann kann man schon verstehen, dass man sagt, okay, das ist jetzt hier ein Langzeitprojekt von uns, so wurde er ja auch namentlich von den Verantwortlichen gerne mal bezeichnet. Auf der anderen Seite ist es eben nicht nachvollziehbar, wenn man die Abläufe, Ansprüche beim FC Bayern kennt, dann kann man eigentlich keinem Trainer der Welt einen 5-Jahres-Vertrag geben. Und ich würde auch sagen, würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen, dass das nie wieder passieren wird, dass beim FC Bayern ein Trainer einen 5-Jahres-Vertrag erhält.
Und darüber spricht auch Julian Nagelsmann mit den Großbrüdern. Einige Monate nach seinem Start in München ist er bei ihnen im Podcast zu Gast.
Du hast einen Vertrag bis 2026. Ganz ehrlich, glaubst du, du schaffst so lange?
Ja, die Geschichte zeigt, dass es fast unmöglich ist, bei Bayern so lange zu sein. Ich weiß es nicht. Ich probiere es auf jeden Fall.
Aber natürlich gibt es auch einen kleinen Witz über die Ablösesumme.
Und das Witzige finde ich ja, dass du genauso teuer warst wie Toni, als er zu Real gewechselt ist.
Ja, die Zahlen, die stimmen natürlich nicht immer so komplett, wie sie da überstehen. Ich glaube, Toni war schon ein bisschen teurer als ich.
Das weiß ich nicht. Ich hatte nur noch ein Restjahr.
Die drei sprechen aber auch ernsthaft über den Schritt von Leipzig nach München. Kommt der vielleicht zu früh?
Ja, am Ende finde ich, sind solche Anfragen, die musst du dann die musst du dann annehmen, wenn sie da sind. Das ist der entscheidende Punkt. Es gibt einen ganz schlauen Spruch, der heißt, jede Chance im Leben hat ein Verfallsdatum. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich glaube, wenn man sich eine Karriere malt, dann wäre sicherlich nochmal ein Jahr oder auch 2 Jahre irgendwo anders nicht verkehrt gewesen. Aber ich fühle mich jetzt auch nicht so, dass ich nicht bereit wäre für den Schritt, sondern ich habe da schon das nötige Selbstvertrauen und auch eine Mannschaft, die sehr angenehm zu trainieren ist, die einen unglaublich guten Geist hat, einen guten Charakter, die es einem auch leicht machen, muss man auch sagen.
Der Anfang in München ist trotzdem holprig. Durch die EM im Sommer 21 steigen viele Nationalspieler erst nach und nach ins Training ein. Es dauert, bis Julian Nagelsmann zum ersten Mal eine Ansprache an das ganze Team hält.
Irgendwann, als der ganze Kader komplett war, haben wir hier oben im Auditorium die erste Ansprache gemacht. Das war schon ein besonderer Moment, weil natürlich dann Weltstars wie Levi, wie Manu, wie Thomas auf einmal vor dir sitzen, die, wo du natürlich erstmal dich fragst, wie reagieren die auf dich? Ja, du hast noch keinen Titel gewonnen, bist ein immer noch sehr, sehr junger Trainer, zwar erfahrener Trainer schon mit vielen Jahren auf dem Buckel, aber altersmäßig noch ein junger Trainer. Wie reagieren die und wie reagieren die auch körpersprachlich auf das, was du sagst? Aber es war von Beginn an extrem herzlich und die Spieler haben mich super aufgenommen und waren sofort Feuer und Flamme, ganz Ohr, haben gelauscht, wollten wissen, was die Inhalte sind. Das war, wie gesagt, gab irgendwie keine Anlaufschwierigkeiten wie im gesamten Club. Das war schon was sehr Außergewöhnliches, dass man sich unglaublich schnell sehr wohlfühlen konnte.
Erstmal hört sich das wieder nach der perfekten Bayernwelt an. Und sogar an die ganz großen Erfolge wird schon wieder gedacht. Der Saisonauftakt im ZDF klingt aber nicht ganz so positiv.
Die Bayern kriegen noch keinen Fuß auf den Rasen. Alphonso Davies. Hyperaktiv, aber zu Beginn auch ein bisschen hektisch. Ballgewinn Gladbach und dann dauert es genau 7 Sekunden bis zum Abschluss. 1-0 Gladbach, 10. Minute, Torschütze Alassane Plea.
Trotz des Rückstands kommen die Bayern noch zum Ausgleich durch Lewandowski. Sie werden im Spiel auch immer dominanter, haben Chancen. Aber das Spiel endet 1-1. Irgendwie ist es eine kleine Enttäuschung zum Auftakt.
Wenige Tage später geht es um den ersten Titel. Im Supercup wartet Borussia Dortmund. Der Druck ist jetzt schon groß. Das wird im ZDF-Beitrag zum Spiel deutlich.
Der BVB im Spielaufbau mit Akanji. Und dann dieser Aussetzer. 1-3. Lewandowski, ein unerklärlicher Fehler des sonst so zuverlässigen Innenverteidigers. Bayerns neuer Coach Nagelsmann feiert seinen ersten Sieg mit Bayern und holt direkt den ersten Titel der Saison. Ein extrem wichtiger Erfolg für Nagelsmann nach einigen Startproblemen. Bayern watscht Dortmund ab.
Der Supercup-Sieg ist der Startschuss in eine dominante Phase. Die Bayern kommen in einen Flow. 13 Spiele, 12 Siege, 59 Tore und gerade mal 7 Gegentreffer sind die beeindruckende Bilanz.
Das, was man sich in Nagelsmann erhofft hat, geht auf, ist sofort zu sehen, auch auf dem Spielfeld. Man spielt plötzlich wieder frischen Fußball auch und man dachte, der Plan geht voll auf.
In München ist gute Laune angesagt. Der Trainer verstellt sich nicht und liefert die passenden Bilder.
Das Video, wie Julian Nagelsmann auf dem Trainingsgelände des FC Bayern mit einem Longboard fährt, kennt wohl jeder. Aber es bleibt nicht das einzige ungewöhnliche Fortbewegungsmittel. Der Trainer des FC Bayern ist auch großer Motorradfan und kommt auch mal mit seiner Harley zum Training.
Das alles trägt zu einer gewissen Lockerheit in München bei.
Das gab es vorher so auch nicht. Das war neu, das war frisch und das hat dem FC Bayern zu dem Zeitpunkt auch ganz gut getan. Vielleicht hat er es an gewissen Stellen ein bisschen übertrieben mit seiner jungen, hippen, flapsigen Art.
Ein lockeres Beispiel gefällig? Unser Bayern-Reporter Julian Buhl hat dazu eine passende Geschichte.
Herbert Hainer, den Präsident des FC Bayern, den hat er dann beim ersten Treffen, als er da mal am Trainingsplatz vorbeigekommen ist, ist er mal zu ihm hingelaufen, hat er zu ihm dann hingerufen, ja, Servus Präsi. Das kann man jetzt auch cool finden und witzig, aber da weiß ich zum Beispiel, dass solche Sachen auch jetzt nicht bei allen so in der Führungsetage beim FC Bayern nur positiv angekommen sind, sondern dass da auch so das Thema Respekt und bisschen Überheblichkeit vielleicht auch dann bei gewissen Leuten da eine Rolle gespielt hat, wobei ich ihm das jetzt nicht wegen sowas unterstellen würde.
DAZN-Experte Sepp Kneißl sieht darin gar kein großes Problem, denn die Ergebnisse stimmen. Ihm fällt etwas anderes auf.
Aber ich habe schon gemerkt, dass er vielleicht auch diese Wucht unterschätzt hat an öffentlichem Interesse, an öffentlichem Feedback, auch innerhalb des Vereins von höherer Ebene nach unten und von unten, also sprich die Kabine, die gleichzeitig auch Druck ausübt. Als Spieler hast du immer die Ausrede, er ist die Mannschaft. Du kannst dich hinterm größeren Begriff verstecken. Als Trainer hast du das nicht. Und da hat man schon meines Erachtens gemerkt, dass es nicht taktischer Natur, nicht technischer Natur, noch nicht die Erfahrungsreife gab, in ein, zwei Situationen, das so zu managen, wie er es vielleicht mit Mitte 50 machen würde.
Julian Nagelsmann steht in München unter dem Brennglas der Öffentlichkeit und das merkt er auch schnell. Vor seiner neuen Mannschaft steht er vor ganz alltäglichen Problemen.
Er war immer überzeugt von, ich kann dir qualitative Lösungen bieten. Nicht nur eine Lösung, sondern eine mit richtig Qualität. Ich bringe dich weiter. Dennoch gibt es ganz einfache Situationen. Du musst die Startelf picken. So, und jetzt musst du logischerweise deine Spieler kennenlernen. Mit welchem Spieler muss ich sprechen, dass er heute nicht von Anfang an in der Startelf steht? Bei wem muss ich nicht erklären? Wie oft muss ich aber bei dem erklären, mit dem man sprechen soll? Alle 2 Wochen, alle 4 Wochen, jede Woche? Was sage ich und wie sage ich? Also da ging es mehr um dieses Managen der Bedürfnisse, der Emotionen und auch des Egos.
Der Unterschied zu Hoffenheim und Leipzig ist riesig. Nicht nur vom Namen des Clubs, auch die Spieler haben ein viel größeres Ego und die Erfolge sind von einem anderen Planeten. Nagelsmann braucht ein feines Gespür.
Und dann gilt es noch, die großen taktischen Fragen München zu beantworten. Nur gewinnen? Nee, das reicht nicht.
Jetzt ist es einfach krasse Dominanz. Dominanz, wie gesagt, ist eine andere Sportart beim FC Bayern. Und da musste er sich weiterhin dann dran gewöhnen, ist es ein 3-2-Aufbau, ist es ein 2-3-Aufbau, wie viele Spieler bringe ich auf die letzte Linie, wie asymmetrisch mache ich es, war immer wieder so die Variante, Alfonso Davies schiebt extrem hoch, Stanisic beispielsweise schiebt dann nach innen, aber wann gehst du in welche Zone, hast du mehrere Ebenen, auf denen du dich positionierst oder hast du es alles auf einer Reihe, Thema Restverteidigung war ein ganz anderes. Ja, also auch das war eine neue Herausforderung für ihn, weil er deutlich mehr Zeit hatte, der sich beschäftigen musste im Ballbesitz.
Genau hier stellt sich eine große Frage des modernen Fußballs. Wie viel Einfluss können und sollen die Trainer nehmen? Stefan Effenberg hat dazu eine klare Meinung.
Das sind ja schon top ausgebildete Spieler. Also du hast mal ein paar Junge dabei, aber wenige. Die anderen, das sind gestandene Profis mit einer unfassbaren Erfahrung in der Bundesliga, also national, international, den musst du jetzt nicht alles im Mikromanagement erklären, dass wenn der Ball rechts ist, dann muss dein Laufweg auf der linken Seite so sein und hier und da. Du musst schon auch ein Stück weit frei sein als Spieler und gewisse Dinge auch selber entscheiden. Eigenverantwortung nennt man das. Also das darfst du den Spielern nicht wegnehmen.
Monatelang herrschte gute Laune beim FC Bayern. Aber Ende Oktober kippt die Stimmung das erste Mal kurzzeitig.
In der zweiten Pokalrunde geht es wieder nach Gladbach. Es wird ein historisches Spiel.
Die 57. Wieder Embolo. 5-5-5-0. 5:0 für Borussia Mönchengladbach. Die höchste Münchner Pokalniederlage aller Zeiten in diesem Moment in Stein gemeißelt.
Ihr hört, wie sich Sport1-Kommentator Oliver Forster gar nicht mehr einkriegt. Und das zeigt, was für eine Demütigung das für den FC Bayern ist. So wird der deutsche Rekordmeister selten vorgeführt. Und Gladbach hätte sogar noch mehr Tore schießen können.
Aber es kann nicht sein, dass du im DFB-Pokal 5:0 in Gladbach verlierst. Also, wir reden nicht mal von der Gladbacher Mannschaft der 70er Jahre, sondern eine andere Mannschaft. Um 5:0 zu verlieren, überhaupt für den FC Bayern, boah, dann weißt du schon, das könnte eventuell gefährlich werden. Also, wir reden von 5:0 gegen Bayern.
Ihr merkt, Stefan Effenberg findet auch 5 Jahre später noch immer keine Erklärung. Und sonst ist er eigentlich sehr meinungsstark. Julian Nagelsmann ist Corona-positiv und muss die Partie in der Küche zu Hause verfolgen. Er sieht eine völlig hilflose Bayern-Elf aus der Ferne. Unser Bayern-Reporter Julian Buhl sitzt dagegen im Stadion.
Ja, da hat man wirklich, war man chancenlos in Gladbach, ist richtig krachend aus dem Pokal ausgeschieden. Und das war schon, wie man auf Bayerisch sagen würde, so eine richtige erste Watschen, die er da kassiert hat. Und ja, das hat schon einige Fragen aufgeworfen.
Sportlich leitet sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann im Anschluss immer wieder unerklärliche Aussetzer und Schwächephasen. Die Bayern verlieren 1:2 in Augsburg. Gladbach gewinnt mit 2:1 in München. Im Februar kommt man sogar mit 2:4 beim Aufsteiger in Bochum unter die Räder. Zufall ist das alles nicht.
Was da schon ein bisschen auffällig ist, finde ich, wenn man mal anschaut, gegen welche Gegner das war. Bochum, Augsburg, auch Gladbach. Es waren jetzt nicht Mannschaften aus den Top 3 oder so. Das waren eher Mannschaften, die eben ja mit viel Kampf, mit viel Einsatz dagegen gehalten haben. Und da hat man gesehen, dass die Mannschaft von Julian Nagelsmann ein bisschen an ihre Grenzen stößt und dass da auch dieses ja offensive Konzept, was er ja verfolgt hat, dann einfach nicht gepasst hat. Und da ja auch gewisse Sicherheitsmaßnahmen im Spiel gefehlt haben.
Die Tabellenführung der Münchner ist aber nie ernsthaft in Gefahr, trotz der Ausrutscher. Der Abstand auf Dortmund beträgt immer mindestens 4 Zähler. Die Konkurrenz patzt und die Bayern bauen ihren Vorsprung immer weiter aus.
Das ist aber auch irgendwie nur das zweitwichtigste Thema. Die Meisterschaft ist eh eingepreist. Beim FC Bayern gibt es aber viele Themen abseits des Platzes.
Warum lässt sich Joshua Kimmich nicht gegen Corona impfen? Wie konnte sich dieser oder jener Spieler mit Corona infizieren? Wie steht Nagelsmann zur WM in Katar? Und wird der Vertrag von Robert Lewandowski verlängert oder ist er im Sommer weg?
Also Julian Nagelsmann war zu der Zeit, als er Bayern-Trainer war, sowas wie der Außenminister vom FC Bayern, weil er eben genau zu diesen wirklich schwierigen gesellschaftspolitischen Themen wie die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die Frage, welcher Spieler ist geimpft und welcher nicht und warum vielleicht nicht, diesen Fragen war er ausgesetzt und kein Verantwortlicher des FC Bayern. Er saß jede Woche bei jeder Pressekonferenz und musste genau diese Themen kommentieren. Hat das größtenteils auch gut und souverän gemacht. Nicht umsonst hat er diesen Spitznamen dann auch bekommen. Aber ich würde sagen, damit hat man einfach ihm und allgemein gesagt dem Trainer des FC Bayern zu viel zugemutet.
Er gibt immer eine Antwort und das häufig auch sehr ausführlich.
Es war so ein bisschen Fluch und Segen, seine große Stärke, aber einige haben da vielleicht auch dann in der späteren Phase eine Schwäche dann gesehen, weil er eben vielleicht zu viel kommentiert hat oder zu viel kommentieren musste, weil er eben auch als Trainer auf diesen Pressekonferenzen dann immer den ganzen Fragen der Reporter, der Journalisten ausgesetzt war und eben nicht wie heute ein Verantwortlicher mit Max Eberl oder Christoph Freund heute dann neben ihm sitzen und dann eben diese vereinspolitischen Fragen dann beantworten, sondern in der Phase, als Nagelsmann da war, da musste er zu allem Rede und Antwort stehen.
Dazu gehört auch die Transferpolitik. Wer geht, wer bleibt. Ein großes Thema ist auch die Zukunft von Top-Torjäger Robert Lewandowski.
Und gerade der Fall Lewandowski war dann schon was dann sehr viel Einfluss genommen hat und dann eben auch wieder ja, wöchentlich Fragen zu dem Thema aufkamen, neue Entwicklungen aufkamen, es dann im Raum stand, okay, will er vielleicht die Bayern nochmal verlassen, Robert Lewandowski? Will man ihn gehen lassen? Will man ihn zwingen zu bleiben? Oder darf er wechseln, darf er nicht wechseln? Das waren dann die Themen.
Julian Nagelsmann findet schon früh Gefallen an der Arbeit mit den Journalisten und Medien. Er weiß, was er kann, weiß aber auch, dass er gerne mal über das Ziel hinausschießt. Schon 2018 reflektiert er im Bild-Podcast Phrasenmäher sein Verhalten.
Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe das schon oft auch unserem Mediendirektor gesagt, dass mir das grundsätzlich Spaß macht, die Arbeit mit den Medien. Und ich glaube auch ein gewisses Talent dafür habe. Manchmal bin ich immer zu offen und haue zu viele Dinge raus, die mir dann auch um die Ohren gehauen werden in der Vergangenheit. Das habe ich auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt und auch Dinge gelernt, die ich vielleicht nicht immer so wieder äußern würde, exakt in der gleichen Art und Weise. Aber grundsätzlich ist es immer eine Möglichkeit, auch seine Ideen zu vermitteln oder auch den Inhalt, den man vermitteln will, auch rüberzubringen und auch ein Bild zu schaffen. Wie ich schon mal gesagt habe, mich stört einfach, wenn Leute ein Bild übernehmen auf Basis von Überschriften, die vielleicht nicht immer der Realität entsprechen. Und man hat einfach die Chance, auch heute ein Bild von sich zu vermitteln, ohne dass ich den Anspruch habe, dass jetzt danach mich jetzt jeder mag.
In den vorherigen Folgen haben wir schon einige seiner Sprüche gehört. In München ist damit nicht Schluss. Auf einer Pressekonferenz fällt da beispielsweise diese Aussage.
Man arbeitet schon auch gerne als Trainer und arbeiten als Trainer hat viel damit zu tun, dass du den Weg zum Spiel hin begleitest. Und beim Spiel bist du nur noch der, der die Leistung entfaltet. Da bist du eher Coach, weniger Trainer. Und auf dem Weg dahin bist du eher Trainer. Und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer. Und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Hat keiner verstanden, aber ich weiß noch, was ich meinte.
Und, habt ihr verstanden, was er meint? Für einige ist es ein abwechslungsreicher Schmunzler. Andere schütteln nur noch genervt den Kopf. Sport 1 schneidet nach der ersten Saison Julian Nagelsmann beim FC Bayern sogar ein 7-minütiges Video zusammen und zeigt die lustigsten Aussagen auf Pressekonferenzen.
Die Tragweite seiner Aussagen ist in München aber nochmal viel größer als bei anderen Vereinen. Das erlebt er auch in seinem Privatleben. Im Podcast des Vereins gibt er dazu ein Beispiel.
Natürlich, was schon bei Bayern anders ist, ist einfach die mediale Berichterstattung. Ja, neulich hat mich einer in der Stadt angesprochen und hat gesagt, ja, ich sehe sie öfter wie meine Frau, weil er die ganzen Push-Mitteilungen auf seinem Smartphone hat und ständig irgendwie meine Visage zu sehen ist mit irgendeiner Aussage. Ist natürlich schon so, dass die Tragweite jeglicher Aussagen und Trainingsinhalte und taktischen Dinge extrem sind, weil gefühlt jeden Tag 5, 6 Stories über Bayern rauskommen müssen, um die Gazetten zu füllen. Und das ist schon ein bisschen unterschiedlich wie in meinen Stationen davor.
Mit dieser Strahlkraft des Clubs müssen alle Bayern-Trainer umgehen. Und dass Fragen auch mal Stirnrunzeln auslösen können, ist völlig normal. Aber auch gewollt. Medienberater Holger Schmidt erklärt den Medienzirkus rund um den FC Bayern.
Beim FC Bayern hast du einfach auch eine viel größere Schar an Journalisten, die dann auch viel, viel mehr Gedanken haben. Also wenn du bei einem kleineren Verein immer die gleichen 3 oder 4 Kollegen da sitzen hast, dann kommen vielleicht weniger abseitige Fragen als beim FC Bayern, wo dann teilweise 50 Kollegen oder was weiß ich wie viele sitzen und auch mal ein Medium sagt, komm, fahr mal heute raus zu den Bayern und frag mal das und das. Das wird bewusst gemacht, auch zu den Themen des Weltfriedens und was weiß ich was. Und wenn du dann als Trainer alleine da sitzt, dann musst du antworten. Du kannst auch nicht immer sagen, nee, sage ich nichts zu, ist nicht mein Thema. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass jemand neben dir sitzt, dessen Aufgabenbereich das eigentlich ist und der das dann abräumen kann und der sagen kann, selbst wenn die Frage an den Trainer gerichtet ist, so, das übernehme ich jetzt mal und ich rede jetzt über Katar und ich rede über Corona und ich rede über Kimmichs Impfung, in der Hoffnung, dass wir diese Themen nicht mehr haben werden.
Die Bayern-Bosse setzen sich aber bei den Pressekonferenzen nicht an seine Seite. Für Sebastian Kneißl ist es ein Fehler, der sich auch auf die Leistungen auswirkt.
Ich weiß, er arbeitet mit seinem Psychologen auch schon zur Hoffenheimer Zeit zusammen, dass er immer wieder reflektiert. Und er ist rhetorisch sehr gewieft und geschult, keine Frage. Aber es bedeutet, je mehr du zu Themen dich äußern musst, die nichts mit dem Inhalt deiner Kernaufgabe zu tun haben, desto weniger Fokus hast du automatisch, weniger Zeit, dich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist für seine Stellenbeschreibung. Da wurde meiner Meinung nach öfter allein gelassen. Da hat er zu viele Themen moderieren müssen.
Julian Nagelsmann will das ganze Thema nicht zu hoch hängen. Auf einer Pressekonferenz erklärt er, warum er immer zu allen Themen ausführlich antwortet.
Auf mein Kerngeschäft konnte ich mich immer konzentrieren. Ich habe ja zu der Zeit, als ich auch über andere Dinge sprechen wollte, nicht musste, würde ich behaupten, schon oft gesagt, dass ich den Job eines Trainers schon auch ganzheitlich sehe. Und natürlich kann man sich immer hinsetzen. Das wurde auch zuletzt so ein bisschen gefordert, dass man dann immer sagt, zu dem Thema antworte ich nicht, ich beantworte nur noch sportliche Fragen oder das Hauptversammlung, ja, da war ich gar nicht da, habt ihr mich zwar gesehen, aber ich war nicht da, ich sage nichts dazu. Ich finde schon, dass du eine gewisse Vorbildfunktion hast, eine gewisse Meinung natürlich auch und die Meinung auch transportieren kannst und natürlich auch versuche ich auch die Meinung des Sportvorstandes weiter zu transportieren, mit Olli Kahn mich abzusprechen und natürlich dann auch versuchen, die Einheit auch nach außen zu zeigen.
Sportlich bleibt es ein fragiles Gebilde. Und die nächste Enttäuschung in seinem ersten Bayernjahr ist nicht weit weg. Im Viertelfinale der Champions League geht es gegen den FC Villarreal. Vom Namen her eine machbare Aufgabe. Es ist eigentlich Pflicht für den FC Bayern, hier ins Halbfinale einzuziehen. Das findet auch Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz zur Auslosung. Aber er spricht das nicht ganz so deutlich aus.
Ich glaube, in allererster Linie mal sollten wir natürlich den Anspruch haben, da weiterzukommen. Es hätte vom Namen her sicherlich härtere Lose geben können. Auf der anderen Seite, wenn du ja, jetzt sagst, der Gegner hat nicht viel Qualität, dann heißt es, du bist arrogant hochnäsig. Wenn du andersrum zu viel mahnst, dann heißt es, ja, jetzt ist es sehr vorsichtig und ja, nicht unterschätzen. Am Ende ist es der amtierende Euroleague-Sieger. Das ist mal ein springender Punkt.
Anspruch und Wirklichkeit klaffen in diesem Duell auseinander. Das wird im Hinspiel schon nach 8 Minuten bei DAZN deutlich.
Mit Gerard Moreno wieder zurück. Giovanni Lo Celso und Parejo. Und dann Yuma hält den Fuß rein. 1-0 Villarreal. Kein zaghaftes Anklopfen, sondern direkt die Tür eingetreten. 8. Minute, die Spanier führen.
Julian Nagelsmann ist seine Unzufriedenheit am Spielfeldrand anzumerken. Seine Einwechslungen zeigen kaum Wirkung, der FC Bayern entwickelt kaum Torgefahr. Die Spanier gewinnen das erste Spiel mit 1-0. Im Rückspiel soll alles besser werden. Das kleine Villarreal wird wohl kaum in der Allianz Arena gewinnen. So ist zumindest das eigene Selbstverständnis der Bayern und Nagelsmann. Nach 51 Minuten hört sich das bei der DAZN auch erstmal gut an.
Raus aus den Emotionen, rein ins Spiel, Lewandowski, Lewandowski! Die Bayern führen! Das gelbe Siegel ist gebrochen! Und das so wichtige Tor für den FC Bayern gefallen.
3 Minuten vor dem Ende werfen die Bayern alles nach vorn. Mit dem 1-0 im Rücken wollen sie unbedingt das zweite Tor. Die Entscheidung soll in der regulären Spielzeit fallen. Aber dann macht sich große Ernüchterung breit.
Jetzt regelt erstmal Lo Celso vielleicht. Coman arbeitet mit nach hinten. Moreno legt quer. Chukwueze!
Kurz darauf ist das Spiel vorbei. Die Bayern-Stars und Julian Nagelsmann gucken ungläubig auf die Anzeigetafel. Von den Fans gibt es ein gellendes Pfeifkonzert.
Villarreal schaltet den FC Bayern München aus. Das war's für den deutschen Rekordmeister. Julian Nagelsmann wird nach dieser Saison auch an diesem ausgemessen. Und Villarreal schafft als Underdog die Sensation.
Die Bayern-Seele ist erschüttert.
Und das war schon eine Katastrophe. Und da muss man auch sagen, ja, das wäre so manchem anderen Trainer schon zum Verhängnis geworden, glaube ich, der vielleicht schon länger in München gewesen wäre. Bei Nagelsmann war das nicht der Fall. Er durfte dann weitermachen. Und ja, er war ja auch als Langzeitprojekt da eingeplant und man wollte ja auch nicht nach dem ersten Rückschlag irgendwie das dann wieder über den Haufen werfen. Aber das war schon was, was dann seitdem ja einfach auf seiner Negativbilanz stand und was dann, ja, mit, was er dann auch mit sich getragen hat, dieses Aus, ja, das war was, was eigentlich nicht passieren durfte.
Unser Bayern-Reporter liefert einen Ansatz zur Erklärung und zieht ein Vorbild Nagelsmanns als Beispiel heran.
Also ich glaube schon, dass ihm da auch so ein bisschen was zum Verhängnis geworden ist, wie es auch schon bei Guardiola zu beobachten war, dass man einfach gesagt hat, ja, für besondere Spiele, da denke ich mir auch was Besonderes aus. Und ja, das ist dann auch teilweise eben nach hinten losgegangen. Aber gut, die Mannschaft nicht erreicht. Also ja, eigentlich sollte jeder Spieler des FC Bayern dann irgendwie wissen, was Sache ist, wenn man im Viertelfinale der Champions League antritt. Ich glaube, vielleicht das große Problem war, dass man dann den Gegner doch irgendwie unterschätzt hat und nicht so stark erwartet hat oder ihm das nicht zugetraut hat, da über 2 Spiele dem FC Bayern dann doch irgendwie auf seine Art auf Augenhöhe zu begegnen.
Und hier sind wir wieder beim Henne-Ei-Prinzip im europäischen Spitzenfußball. Entscheiden große Trainer die Partien oder sind es doch die Spieler? Michael Reschke ist jedenfalls mit der Analyse unseres Bayern-Reporters nicht so ganz zufrieden.
Naja, dass der Julian sich intensiv mit Gegnern auseinandersetzt, dass der seine Ideen hat, dass der auch dann mal in der Kreativität, in dem Gedankengut vielleicht auch mal einen Schritt zu weit geht. Ich finde das völlig normal. Und dass nicht alles, was du dir ausdenkst, aufgeht, ist auch normal, weil überraschenderweise spielt sie ja gegen Gegner und die haben auch einen Trainer und der hat auch einen Plan. Und der denkt auch, sein Plan ist der, der hundertprozentig aufgeht. Von den beiden wird aber immer nur einer gewinnen und einer scheidet aus, ja, und oder verliert. Und von da gesehen, dass jetzt nicht jeder Plan aufgehen kann, liegt doch in der Natur des Spiels. Sonst würden ja immer alle alles gewinnen. Am Ende des Tages gewinnt aber nur einer die Champions League und nur einer wird Europameister und nur einer wird Weltmeister und die anderen sind trotzdem gut.
Der Ansatz von Reschke ist fast schon fußballphilosophisch. Julian Nagelsmann macht seine Überlegungen anhand von konkreten Spielernamen etwas greifbarer.
Es ist nicht immer so, dass ich zu Hause sitze vor der Tafel und sage, ach, was machen wir jetzt? Jetzt zeige ich mal, was ich taktisch alles kann. Heute machen wir mal eine Dreierkette. Sondern ich spreche mit den Spielern ab und dann habe ich das Gefühl, wir haben 4 Monate auf Fonsi verzichtet. Wir haben Benji Pavard, der sehr gerne innen spielt, viel lieber wie außen. Und so gibt es verschiedene Themen. King spielt lieber links wie rechts. Lieber spielt lieber links im Halbraum wie rechts. Und das versuchst du natürlich irgendwie alles in ein Gleichgewicht zu bringen. Und es ist nicht einfach so, dass man einfach Magnete dahin schmeißt und sagt, jetzt gucke ich mal, was wir machen, schau, was die Analysten mir sagen und dann mache ich, was ich will. Sondern es geht schon immer darum, ein Gleichgewicht zu finden. Und deswegen werde ich meinen Stil nicht komplett ändern, aber gewisse Dinge anpassen.
Aber alle taktischen Ideen hin oder her. Michael Reschke hat so eine turbulente Saison beim FC Bayern nicht erwartet.
Aber das hat mich schon überrascht, ja, die Art und Weise. Das war definitiv nicht Bayern-like, wie die ausgeschieden sind. Dann die Pokalniederlage, das Ausscheiden in der Champions League gegen Villarreal, das potenziert sich natürlich dann in der Wahrnehmung. Und dann ist auch klar, dann ist auch der Gewinn der deutschen Meisterschaft, naja gut, wenn du Bayern-Trainer bist, dann hast du eine gute Chance, deutscher Meister zu werden.
Ein Höhepunkt hat die Saison aber doch. Die Meisterschaft wird mit einem kleinen Prestigeerfolg eingetütet. Bei einem Heimsieg gegen den BVB machen die Bayern den Titel klar. ZDF-Reporter Bellareti kommentiert die entscheidende Szene.
Die 83. Trotz aller Bemühungen können sie den 10. Meisterschaftsgewinn nicht aufhalten. Musiala, wieder Musiala und Musiala zum Dritten, das ist das 3:1.
Der FC Bayern wird zum 10. Mal in Serie deutscher Meister und stellt damit einen Rekord in Europas Top-Ligen auf. Aber das ist irgendwie nur Schadensbegrenzung. Das macht zumindest unser Bayern-Reporter Julian Buhl klar.
Ja, Minimalziel erreicht trifft es, glaube ich, ganz gut. Man hatte diese schweren Rückschläge mit dem Pokal aus gegen Gladbach, diesem 0:5 in Gladbach, diesem Aus als klarer Favorit im Viertelfinale gegen Villarreal. Das war keine gute Saison für den FC Bayern und da musste die Meisterschaft her, um die noch irgendwie zu retten.
Also, was machen wir nun aus der Meisterschaft? Schadensbegrenzung oder doch wirklich der ehrlichste Titel im deutschen Fußball? Julian Nagelsmann bezieht direkt nach dem Spiel auf einer Pressekonferenz Stellung.
Die Konstellation war natürlich schon gut. Viele Spieler haben natürlich schon viele Titel gewonnen, auch viele Meisterschaften. Und dann das im Heimspiel machen zu können gegen Dortmund, gegen den Konkurrenten, der noch theoretische Chance gehabt hätte, ist dann schon so, dass es ein bisschen die Saison in ein besseres Licht rückt, die es grundsätzlich über weite Strecken auch verdient hätte.
Während er antwortet, kommt er ins Plaudern. Er macht kurze Gedankenpausen, schneidet verschiedene Themen an und wird dann persönlich. Die Ernsthaftigkeit lockert er mit einem Witz auf, als sein guter Freund und Analyst Benjamin Glück verspätet in den Raum kommt.
Ein bedeutender Moment für mich und war jetzt nicht das leichteste Jahr, ehrlich gesagt, fürs Erste als Bayern München Trainer, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin einer, der eigentlich nie jammert. Kommen Sie rein. Der hat mit dem Titel gar nichts zu tun. Nur ein kleiner Scherz. Der beste Mann. War nicht so ganz einfach, weil viele Dinge einfach im Jahresverlauf passiert sind und dann natürlich auch einige Nackenschläge dabei waren, die für mich Ehrgeizling nicht immer ganz leicht zu verkraften sind oder zu verkraften waren. Von dem her bin ich heute jetzt schon sehr froh.
Und ihr habt es gerade schon am Ende gehört. Julian Nagelsmann bezeichnet sich selbst als Ehrgeizling. Das ist erstmal keine schlechte Eigenschaft, wenn man beim FC Bayern erfolgreich arbeiten möchte. Aber auch ein Thema, das ihn schon seine ganze Karriere über begleitet. Und das beeinflusst auch die Erziehung seiner Kinder. So erzählt er es zumindest in einem Podcast des FC Bayern.
Es ist mir ganz wichtig, das auch meinen Kindern nicht beizubringen, dass sie verlieren können, sondern dass man eine Niederlage auch mal akzeptiert. Das ist für mich ein ganz großer Unterschied. Verlieren können, wenn du verlieren kannst, brauchst du nicht spielen. Also ich spiele grundsätzlich jedes Spiel, um es zu gewinnen. Es gibt, glaube ich, kein Spiel auf dieser Welt, wo es keinen Sieger gibt oder keinen Sieger geben soll. Es gibt dann manchmal im Fußball einen Unentschieden, ist schon klar, aber es soll soll grundsätzlich immer einen Sieger geben. Und wenn du verlieren kannst, dann ist schon der erste Schritt, dass du nicht mehr so ein richtiger Gewinnertyp bist. Und wenn du ein Gewinnertyp sein willst, dann sind Niederlagen dazu da, sie auch mal zu akzeptieren und daraus zu lernen.
Niederlagen und Rückschläge gibt es nach der gewonnenen Meisterschaft dennoch. Die letzten drei Spiele stehen sinnbildlich für die Saison. Eine Niederlage in Mainz, ein Unentschieden gegen Stuttgart und 2:2 gegen Wolfsburg trotz 2:0 Führung. Die Mannschaft verabschiedet sich nicht mit einem guten Gefühl in die Sommerpause.
Und die kommenden Wochen in der Sommerpause werden für Julian Nagelsmann noch viel turbulenter als seine ersten 12 Monate in München.
Und ich bin sehr, sehr sicher, dass zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, alle noch nicht damit gerechnet haben, dass es rauskam. Und dann, dass es dann etwas schwierig wurde.
Welche sportlichen und privaten Themen plötzlich relevant werden, hört ihr in der nächsten Folge von Julian Nagelsmann, The Youngest One. Julian Nagelsmann, The Youngest One, ist eine Produktion von T-Online und Watson. Idee, Recherche, Vertonung und Schnitt, Lukas Grybowski und Nico Stübner. Grafik, Arno Wölk. Die eingesprochenen Zitate hat Lena Breuer vertont. Vielen Dank an alle Gesprächspartner, auch an die, die in dieser Folge nicht zu Wort kamen.